Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der ehemalige Verteidigungsminister zu Guttenberg soll bei seiner Doktorarbeit vorsätzlich getäuscht haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Kommission der Universität Bayreuth, die die Plagiatsvorwürfe untersucht hat. Guttenberg hatte Fehler in seiner Dissertation eingeräumt, eine bewusste Täuschung jedoch immer bestritten. Wegen der Affäre war der CSU-Politiker am 1. März von allen politischen Ämtern zurückgetreten.
An unterschiedlichen Stellen abgeschrieben und sie besteht zu großen Teilen aus den Gedanken und Ideen anderer, die Doktorarbeit von Karl Theodor zu Guttenberg. Seine politischen Ämter hat der einstige CSU-Hoffnungsträger schon abgegeben, der Doktortitel ist weg, nun tritt die wissenschaftliche Gemeinde nach. 10 Wochen hat die Kommission Selbstkontrolle in der Wissenschaft über der Schrift gebrütet, jetzt liegt das Ergebnis vor. Im Abschlussbericht heißt es unter anderem: Dass Herr Freiherr zu Guttenberg die Standards guter wissenschaftlicher Praxis evident grob verletzt und hierbei vorsätzlich getäuscht hat. Eine vorsätzliche Täuschung hatte zu Guttenberg allerdings stets in Abrede gestellt.
Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht.
Das Klauen des geistigen Eigentums anderer scheint indes nur ein Problem der Wissenschaftsgemeinde Deutschlands zu sein. Denn mancher CSU-Bundestagsabgeordnete glaubt an ein Comeback zu Guttenbergs.
Sicherlich ist das Urteil, das da in Bayreuth von der Universität gesprochen wurde, ernst zu nehmen. Das ist gewichtig. Aber ich glaube nicht, dass es so gewichtig ist, dass er nicht mehr in die Politik zurückkommen könnte.
Leidtragende der Plagiatsaffäre sind auch die Bayreuther Studenten. Manche fragen sich, was ihre Abschlüsse noch wert sind, zumal der Kommissionsbericht auch den Doktorvater zu Guttenbergs kritisiert. Die Bestnote, summa cum laude, hätte ausführlicher begründet werden müssen.
In Guttenbergs Amtszeit als Verteidigungsminister fiel auch der Tod einer Offiziersanwärterin auf der Gorch Fock. Nach dem Unglück im November hatten mehrere Kadetten von Schikanen an Bord berichtet. Der Kapitän war daraufhin suspendiert worden. Heute ist die Gorch Fock nach knapp 9-monatiger Reise wieder nach Kiel zurückgekehrt. Wie das Schiff künftig eingesetzt wird, soll entschieden werden, wenn abschließende Berichte vorliegen.
Die letzten Meilen der wohl schwierigsten Reise der Gorch Fock. Tausende auf dem Wasser und am Ufer der Kieler Förde zeigen der Besatzung, dass sie stolz auf sie sind, trotz allem. Und auch die Marineführung setzt weiter auf das Segelschulschiff.
Dort, wo erforderlich, da wird auch durch eine Kommission noch mal ein kritischer Blick drauf geworfen. Aber auch dieses Schiff wird in Zukunft in der neuen Marine, wie auch immer sie aussehen wird, seinen Platz behalten.
Die Reise der Gorch Fock war überschattet vom Tod der Kadettin Sara-Lena Seele. Sie war vor Brasilien aus dem Mast gestürzt. Dann wurden Vorwürfe laut, an Bord herrschten unmenschliche Rituale und überzogener Drill. Wenige Tage nach dem Höhepunkt der Reise, der Umrundung von Kap Horn im Januar, musste deswegen der Kommandant Norbert Schatz in Argentinien von Bord gehen.
Macht's gut!
Noch immer ist die Mannschaft entsetzt über diese Entscheidung und den Stil der Debatte um das Schiff.
Man hat sich benutzt gefühlt, man hat gemerkt, dass auf unserem Rücken ein politischer Kampf ausgetragen wurde. Man war Spielball von der Politik.
Während die Angehörigen der Besatzung den größten Empfang der letzten Jahrzehnte bereiten, gibt es nach langem Schweigen auch aus dem Verteidigungsministerium positive Signale für die Zukunft des Segelschulschiffes.
Die Berichte müssen erst vorliegen, aber wir sollten nicht leichtfertig eine so schöne Tradition über Bord werfen.
Noch stehen diverse Ermittlungsergebnisse zum Tod der Kadettin und den Vorwürfen gegen die Besatzung aus. Doch schon wird öffentlich auch über die Rückkehr des abgesetzten Kommandanten spekuliert.
Das Terrornetzwerk Al-Qaida hat den Tod seines Führers Bin Laden bestätigt. Im Internet kündigte die Organisation zugleich Vergeltung an. Ein US-Spezialkommando hatte den Al-Qaida-Führer in der Nacht zum Montag in seinem Haus im pakistanischen Abbottabad getötet. Die Regierung in Washington hatte sich dagegen entschieden, ein Foto der Leiche zu veröffentlichen. Dadurch waren in der islamischen Welt Zweifel am Tod Bin Ladens laut geworden.
Der US-Präsident will zurück zur Tagesordnung. Eine Rede über grüne Autotechnik am Vormittag. Später allerdings wird er noch Soldaten treffen, die an der Aktion in Pakistan beteiligt waren. Die Öffentlichkeit erfuhr zuvor von geplanten Al-Qaida-Anschlägen auf Eisenbahnlinien. Die erbeuteten Computer Bin Ladens deuten angeblich darauf hin. Eine Bombe in einem Zug zu deponieren oder ihn irgendwie entgleisen zu lassen, sagt der frühere Sicherheitsberater Clark, wäre für Al-Qaida einfacher als ein Anschlag auf Flugzeuge. Nachrichtenkanäle bebildern das schon. Wunschtermin sei der 11. September gewesen, 10 Jahre nach New York. Im Internet droht Al-Qaida tatsächlich mit Racheakten, nun für Bin Ladens Tod. Unterdessen wird spekuliert, wer in Pakistan womöglich von Bin Ladens Quartier wusste und wie US-Diplomaten künftig damit umgehen sollen. Wir können in Afghanistan niemals erfolgreich sein, wenn Pakistan nicht Teil der Lösung ist, sagt er. Die Frage ist aber, ob Pakistan als Partner noch Vertrauen verdient. Und auch das sind neue Bilder, obwohl sie Tage alt sind. Der Präsident dankt seinem Sicherheitsstab. Dieses Video von Sonntagnacht gab das Weiße Haus jetzt frei. Dass nun auch Al-Qaida Bin Ladens Tod bestätigt hat, erspart dem Präsidenten die Auseinandersetzung mit allen, die noch immer Zweifel streuten. Was ihm nicht erspart bleibt, sind Nachfragen der UNO-Menschenrechtskommissarin. Wie viele Schüsse nun auch immer fielen, sie verlangt die Offenlegung der Details. Bisher nämlich seien die nicht ohne Widersprüche.
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich auf Sanktionen gegen die Führung in Syrien geeinigt, als Reaktion auf die gewaltsame Unterdrückung der Protestbewegung. Betroffen sind 13 Regierungsvertreter, nicht aber Präsident Assad. Sie sollen mit einem Einreiseverbot belegt werden. Auch ein Waffenembargo gehört zu den Strafmaßnahmen. Regierungstruppen gingen heute erneut mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Menschenrechtler sprechen von mehr als 20 Toten.
Obwohl es das syrische Innenministerium verboten hatte, gingen nach dem Mittagsgebet erneut tausende Menschen landesweit auf die Straße. Oppositionsgruppen hatten zu einem Tag des Trotzes aufgerufen. Auf Amateurvideos ist der Protest festgehalten. Menschen fordern grundlegende Reformen und den Rücktritt des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Wo und wann diese Bilder aufgenommen worden sind, ist allerdings unklar. Die syrische Regierung lässt weiter keine unabhängigen Berichterstatter in das Land. Nach Angaben von Menschenrechtlern sollen die syrischen Sicherheitskräfte auch heute mit äußerster Brutalität gegen die Demonstranten vorgegangen sein. Wie viele Opfer es gegeben hat, ist allerdings unklar. Das syrische Informationsministerium dementierte Meldungen von Toten. Auch im Staatsfernsehen wurden heute andere Bilder gezeigt. Präsident Bashar al-Assad nimmt an einer Zeremonie zum Tag des Märtyrers teil und wird dort von Schülerinnen empfangen. Die Bilder sollen dem Ausland signalisieren, die Regierung hat alles unter Kontrolle.
Eine Woche nach dem Bombenanschlag auf ein Touristencafé in Marrakesch haben die marokkanischen Behörden 3 Tatverdächtige festgenommen. Die Männer stünden dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahe, teilte der Innenminister mit. Der mutmaßliche Haupttäter soll 2 Sprengsätze in dem Café deponiert und ferngezündet haben. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf 17 gestiegen. Eine Schweizerin erlag heute ihren Verletzungen. Gerüchte über einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Währungsunion haben den Euro unter Druck gesetzt. Die Gemeinschaftswährung verlor gegenüber dem Dollar mehrere Cent. Spiegel Online hatte gemeldet, dass die griechische Regierung angesichts der Schuldenkrise erwäge, den Euro aufzugeben und wieder eine eigene Währung einzuführen. Nach ARD-Informationen kommen Vertreter der Euro-Gruppe am Abend zu einem Krisentreffen in Luxemburg zusammen. Mehr dazu live aus Brüssel von Markus Preiss.
Zwar haben sich die Regierungsstellen und die Europäische Kommission heute Abend bemüht zu dementieren, dass es dieses Treffen gibt, aber die ARD hat aus höchsten diplomatischen Kreisen in Europa erfahren, dass es stattfindet. Und dieses Treffen zeigt, es steht schlimmer um Griechenland, als das bisher offiziell zugegeben wird. Teilnehmen an dem Treffen sollen Vertreter der starken, der finanzstarken europäischen Länder, Deutschland, Finnland, die Niederlande, auch der Chef der Europäischen Zentralbank Trichet. Und auf der Agenda steht die mögliche Umschuldung Griechenlands, sprich die Frage, ob man den Gläubigern, denen die Griechenland Geld geliehen haben, nicht sagen muss, dass sie nicht all ihr Geld zurückbekommen. Dementiert wird aber, dass Griechenland aus dem Euro austreten will. Da hat sich die Dynamik auch mittlerweile etwas umgedreht, denn es ist nicht mehr so, dass die Europäer das verhindern wollen, sondern sie sagen jetzt vor allen Dingen, wenn Griechenland austreten würde, dann würde die ganze Euro-Diskussion neu vorgehen und das wollen wir unbedingt verhindern und damit zurück nach Hamburg.
Vertreter von Bund, Ländern, Hochschulen und Studenten haben heute erneut über Probleme und Fortschritte der Bologna-Reform diskutiert. Vor 2 Jahren waren die Universitätsabschlüsse Bachelor und Master eingeführt worden, anstelle von Diplom oder Magister. Das Ziel, kürzere Studienzeiten und leichtere Wechsel an ausländische Universitäten. Bundesbildungsministerin Chavan sieht die Reform auf einem guten Weg.
Im Sommer 2009 haben sie noch wild gegen Bachelor- und Masterstudiengänge protestiert. Heute sitzen Studenten, Hochschullehrer, Wirtschaft und Politik bei der zweiten Bologna-Konferenz gesittet zusammen. Überwiegende Meinung, die Studienreform ist ein Erfolg.
Die Kritik der Studierenden aus dem vergangenen Jahr ist in wesentlichen Punkten umgeschlagen in eine positive Bewertung. Das ist übrigens nicht nur erkennbar an den Studien, es gibt auch so viel Lust aufs Studieren wie nie zuvor.
Nach 6 Semestern kann man den Bachelorabschluss machen. Noch wollen die meisten Studenten weiterlernen bis zum Master. Doch, so zeigt eine Studie, die Arbeitsmarktchancen steigen für die, die mit dem Bachelor gleich ins Berufsleben wechseln.
Da werden wir im Bereich der Personalentwicklung in den Unternehmen sicherlich auch neue Strukturen und Angebote für Bachelorabsolventen in den nächsten Jahren erleben. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Bologna-Reform, die einmal auf den Weg gebracht wurde, aus meiner Sicht auch nicht umkehrbar ist, dann in den nächsten Jahren auch sehr positiv werden fortsetzen können.
Dabei ist an den Hochschulen noch längst nicht alles geregelt. 12 Jahre nach Beginn des Bologna-Prozesses sind Lehrpläne und Prüfungsordnungen noch nicht vollständig umgestellt. Und beim Ansturm der nächsten Abi-Jahrgänge könnten die Masterstudienplätze knapp werden.
Bevor dann, dass natürlich die Studiengänge noch weiter entschlackt werden, das fing zwar jetzt an, aber das war an vielen Orten einfach nur eine reine Kosmetikpolitik. Und da fordern wir die Hochschulen auf und auch die Professoren, sich doch nochmal grundlegend Gedanken zu machen, was man machen kann.
Der Bologna-Prozess soll Abschlüsse weltweit vergleichbar machen und die Mobilität erhöhen. Doch noch kochen jedes Bundesland und jede Hochschule, etwa bei der Anerkennung von Studienleistungen, ihr eigenes Süppchen. Hier gibt es nicht nur nach Meinung der Studierenden noch reichlich Reformbedarf.
Fast 6 Wochen nach der Landtagswahl haben SPD und Grüne in Rheinland-Pfalz ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Darin verpflichten sich beide Parteien unter anderem bis zum Jahr 2030 den Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Festgeschrieben wurde auch der Weiterbau der umstrittenen Hochmoselbrücke. Planungen für den Bau einer Mittelrheinbrücke wurden dagegen gestoppt. Am Wochenende stimmen SPD und Grüne bei außerordentlichen Parteitagen über den Vertrag ab. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp plant einen weitreichenden Umbau. Der neue Vorstandschef Hiesinger will wichtige Unternehmensbereiche verkaufen, darunter auch das traditionsreiche Geschäft mit Edelstahl. Davon betroffen sind weltweit 35.000 Mitarbeiter, 14.000 davon in Deutschland. Ziel ist es, den Schuldenberg von fast 6 Milliarden Euro abzubauen.
In Gummersbach bei Köln ist am Morgen ein vollbesetzter Schulbus frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. 7 Kinder wurden schwer verletzt, die beiden Fahrer erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Die anderen Schüler kamen mit einem leichten Schock oder kleineren Blessuren davon. Der LKW war dem Bus in einer Kurve auf der falschen Fahrspur entgegengekommen. Ein Sachverständiger soll nun prüfen, wie es dazu kam.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 7. Mai.
Das Hoch, das sich von der Ostsee bis nach Griechenland erstreckt, bringt uns weiter viel Sonnenschein. An seiner Westseite strömt sommerlich warme Luft zu uns. Damit bleibt es trocken. Schauer werden erst Mitte nächster Woche wahrscheinlicher. Die Nacht verläuft klar über den Norden und die Mitte ziehen dünne Schleierwolken ostwärts. Am Tag scheint die Sonne oft ungestört von früh bis spät. Nur hier und da zeigen sich ein paar Schleierwolken, über den Bergen im Süden und Westen ein paar kleine Quellwolken. Der Wind wird schwach bis mäßig, am Meer auch frisch. Heute Nacht 12 Grad in der Kölner Bucht und 1 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag Werte zwischen 20 und 28 Grad, an der Ostsee Werte darunter. Auch am Sonntag viel Sonne im äußersten Westen und Südwesten sowie an Oder und Neiße hier und da Wolken, aber nur vereinzelt Schauer. Am Montag weiterhin viel Sonne, im äußersten Westen einzelne Schauer und Gewitter. Wenig Änderung auch am Dienstag, nur im Westen einzelne Schauer oder Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr, heute mit Tom Buro, darin Racheschwur, wie Al-Qaida auf den Tod Bin Ladens reagiert und Täuschungsabsicht, wie Studenten in Bayreuth auf das Gutenberg-Gutachten reagieren.